Der Berg, das ist Natur, wohin man schaut. Idylle, absolute Ruhe. Außer es kracht so richtig. Und das tut es durch den Klimawandel immer regelmäßiger. Bergstürze und Schlammlawinen sorgen für die Gefahr in den Alpen. Für Touristen, vor allem aber für die Einheimischen. BR-Journalist Georg Bayerle ist selbst Bergsteiger und berichtet seit 25 Jahren über die Alpen. Mit ihm sind wir heute in brüchigem Gebiet unterwegs, in dem sich der Klimawandel so deutlich zeigt wie an kaum einem anderen Ort in Deutschland. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Hier ist David Krause für euch. Heute ist Mittwoch, der 8. Oktober. Ich sag Servus nach München. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
Hallo, Servus.
Ja, was passiert denn da gerade in den Alpen und warum vor allen Dingen sollte mich das in Berlin oder Hamburg interessieren?
Na, die Alpen sind, könnte man sagen, so eine Art Seismograph. Also die spiegeln einfach viel früher, was da auf uns alle zukommt, weil das Gefälle, das Profil, die Berge eine besondere Ausprägung für den Klimawandel darstellen. Ich bin Bergsteiger in erster Linie und deswegen beobachte ich die Prozesse natürlich schon länger. Das, was ja auch alle wissen, ist, dass die Gletscher rasant wegschmelzen. Da wurden jetzt gerade Forschungen in Österreich korrigiert. Also bereits 2050, also 50 Jahre früher, als man gedacht hat, soll es in den Ostalpen, also das betrifft dann auch so berühmte Berge wie den Großvenediger oder den Großglockner, den sicherlich viele kennen, gibt es ja auch eine bekannte Passstraße. Da soll es dann schon da keine Gletscher mehr geben. Und im Zuge dieser ganzen Prozesse werden die Berge immer brüchiger. Wir hatten dieses Jahr im Prinzip im Wochenrhythmus große Murenereignisse und Bergstürze in den Alpen.
Eine Schlammlawine hat in Norditalien etwa 20 Häuser beschädigt. Mehrere Personen sollen in ihren Häusern eingeschlossen gewesen sein.
Viele kriegen wir hier gar nicht mit.
Nach einem gewaltigen Felssturz sind in Österreich mindestens 130 Menschen in der Tiroler Gemeinde Pfalz im Tal eingeschlossen.
Ja, also zum Beispiel in Frankreich, da gab es mehrere Betroffene, als eine Straße getroffen wurde.
In den französischen Alpen hat ein Felssturz Teile des Schienen- und Straßenverkehrs nahe der italienischen Grenze lahmgelegt.
Ein Auto hat es direkt von dem Felsbrocken erwischt. Und natürlich der große Murenabgang in Platten im Lötschental in der Schweiz.
Die Katastrophe im Schweizer Kanton Wallis hatte sich abgezeichnet.
Also wo ein ganzes altes Bergdorf oder fast das Ganze verschüttet worden ist.
Kannst du noch mal kurz erklären, was sind Murgänge? Ich kenne das gar nicht. Wie sieht das genau aus? Wie macht sich das bemerkbar?
Es ist im Prinzip erstmal ein normaler geologischer Vorgang, weil der Fels durch Regen, Wind, Frost brüchig wird und das Gestein fällt runter und bildet dann meistens so bestimmte Schuttrinnen, wo immer wieder von neuem Gestein runterkommt. Also das passiert seit Zehntausenden Jahren oder im Prinzip seit es die Alpen gibt, also seit Millionen Jahren. Was aber jetzt stattfindet, ist, dass das immer häufiger passiert und das hängt eben zum Teil damit zusammen, dass das Eis verschwindet. Das Eis ist wie so eine Art Beton oder Zement, der Felsen zusammengefriert, also zusammenhält. Und zum anderen deswegen, weil wir immer mehr extreme Niederschläge haben und diese großen Niederschläge, die schwemmen dann im Prinzip dieses ganze brüchige Sach erst recht weg und das sind dann Schuttströme, die enorme Ausmaße annehmen können, also ganze Güterzüge weise sozusagen. Also wenn man nach Platten schaut.
Von dem Dorf Platten ist nicht viel übrig geblieben.
Es ist ja gewaltig, wie das da 20, 30 Meter hoch sich aufgestaut hat im Talgrund über dem Dorf. Die Häuser sind verschwunden unter dem Schutt.
Als vorgestern der Gletscher abbricht, stürzen etwa 3 Millionen Kubikmeter Stein und Eis ins Tal.
Und auch der starke Regen sorgt dafür, dass da eben immer mehr in Bewegung kommt und runterrutscht.
In der Region sind weiter unentwegt Rettungskräfte im Einsatz. Helikopter fliegen pausenlos, bringen Tiere und Fahrzeuge in Sicherheit. Die Menschen vor Ort können nur abwarten und hoffen.
Du hast ja Leute dort auch getroffen und mit ihnen sprechen können. Wie gehen die damit um, dass sie eigentlich ja immer dieser Gefahr ausgesetzt sind?
Also Leute, die in den Bergen leben, sind ja ähnlich wie die, die an der See leben, natürlich bestimmte Wetter- und Naturbedingungen gewohnt. Ja, der Wind ist da stärker und die See hat eine Flut und auch die Berge reagieren eben. Aber das ist man dann eben doch nicht gewohnt, was jetzt in den vergangenen Jahren passiert. Ich war zwischen Bayern, also den Bayerischen Alpen und Italien unterwegs. Da gibt es einen bekannten Ort im Gran Paradiso Nationalpark Cogne im Ostertal. Und da hat zum Beispiel eine Hotelbesitzerin, Nathalie Fattore, das direkt erlebt, wie es vom Berg oben bei einem starken Unwetter so ein riesiger Schlamm- und Geröllstrom direkt vor dem Fenster ihrer Rezeption vorbeigestürzt ist.
Und da waren wir ein bisschen erschreckt. Also wir haben sofort unsere Gäste gerufen. Wir haben gesagt, alle oben im ersten Stock.
Und bei Nathalie Fattore, da war das ja insofern noch also besonders extrem, das Glück, dass oberhalb des Hotels noch ein altes Haus direkt dran stand. Und dieses Haus, das hat dann wie so eine Ablenkung dieser Mure funktioniert. Also ohne dieses alte Haus wäre eben doch dieser ganze Strom an Schlamm und Schutt über das Hotel drüber, hätte möglicherweise Menschen verletzt oder noch Schlimmeres. Und insofern hatten die da wirklich ein extremes Glück. Also Leute wie die Nathalie, die erzählen mir auch heute noch, über anderthalb Jahre später, dass sie immer, wenn es fest regnet, hochschaut auf den Berg.
Jetzt, wenn es stark regnet, ja, wir denken immer, ob, was ist los, was wird passieren.
Man hat da natürlich mittlerweile einen Schutzwall auch errichtet am Berghang, damit eine nächste Mure da möglichst abgelenkt wird von den Häusern. Aber es ist natürlich immer auch die Unsicherheit, ob das dann hält. Und an sich ist es natürlich auch wichtig, sich diese Beispiele vor Augen zu führen, weil also es kann, und das betrifft ja jetzt nicht nur die Alpen, ne? Also das schlimme Ereignis im Ahrtal ist ja auch jedem bekannt. Also es kann eben mittlerweile ganz viele Orte treffen, viele leben im Einzugsbereich solcher Gewässer auch, die bei den extremen Wetterlagen sofort eine tödliche Gefahr werden können.
Du hast ja gesagt, dass es diese Gefahren eigentlich schon immer gab, aber sie werden eben häufiger. Was für Ideen gibt's denn, sich davor in Zukunft besser zu schützen?
Im Prinzip ist die erste Reaktion bei uns immer die, dass man sagt, ja gut, wir brauchen da mehr Schutz, wir bauen. Das geschieht gerade auch an vielen Orten, oft so, dass man das gar nicht sieht. Also in den Bergen ist es so, dass eben Gebirgsbäche zum Teil mit 20, 30, 40 verschiedenen Mauern, Befestigungen, Sperren bebaut werden, damit im Falle eines Falles dann nicht so eine riesige Flut, Sturzflut herunterkommt. Aber man sieht eben auch, dass das nicht auf Dauer geht, weil das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Gerade in den Bergen sind die Orte sehr schwer zugänglich. Also man muss da erstmal hinkommen, wo man da einen Schutz machen müsste. Und wenn man sich jetzt nochmal das Beispiel Platten im Lötschental vor Augen hält, also solche Mauern hätte man gar nicht bauen können. Und dann sind wir auch nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Das ist ja der berühmte Tourismusort im südlichen Oberbayern an der Zugspitze, an Deutschlands höchstem Berg. In Garmisch-Partenkirchen hat es 2018 so ein Hochwasser gegeben.
In Garmisch-Partenkirchen wurde ein 52-Jähriger von einem Fluss mitgerissen und starb. Gewitter und Starkregen führten vielerorts zu Überschwemmungen. Es kam zu Stromausfällen und Verkehrsproblemen.
Da war mitverantwortlich die Partnachklamm. Das ist eine ja im Prinzip weltberühmte Felsschlucht, durch die ein Gebirgsbach kommt, also mit Hunderttausenden von Besuchern jedes Jahr. Und es kamen bei einem dieser gewaltigen Starkregen so viele Bäume und Schlamm und Felsen daher, dass diese Klamm verstopft ist. Und dann hat es das Wasser angestaut und plötzlich schoss das alles wie eine große Flutwelle raus und ist dann auch über die dort stehenden Häuser und alles drüber hinweg. Und damit das nicht mehr passiert, ist man auf die Idee gekommen, oberhalb dieser Klamm, wo die Bäche herkommen, einen großen Rechen zu bauen. Also die Idee ist dann, dass solange der Bach normal fließt, kann der in seinem Bett sein, in seinem Flussbett. Und wenn aber dann so ein Hochwasser mit jeder Menge Treibgut kommt, dann schießt es über eine bestimmte Schwelle hinweg in ein Auffangbecken, wo am Rand dann in einem Meter Abstand lauter schwere Eisen- und Betonpfähle aufgestellt sind, die das aufhalten und rausfischen aus diesem Wasser, damit sich eben nicht nochmal so ein Stöpsel wiederholt. Das ist also ein gewaltiges Bauwerk, ist auch ganz neu in dieser Art, in den deutschen Bergen. Was auch noch spannend ist, um überhaupt dahin zu kommen, muss man kilometerlang eine Schlucht entlang fahren. Und auch dieser Weg war zerstört durch Naturereignisse und wurde jetzt auch wieder mit einem Betrag, der in die Millionen geht, neu aufgebaut mit Stützmauern, die zum Teil 20 Meter hoch sind, dass man überhaupt diesen Platz erreicht. Insofern zeigt dieses Schutzbauwerk, das da gerade in Garmisch gebaut wird und das am 13. Oktober eingeweiht wird, sehr gut, wie aufwendig und schwierig es überhaupt ist, diesen Schutz gerade in den Bergen herzustellen.
Was ich hier raushöre, bauen ist aufwendig, bauen ist teuer. Ist es momentan trotzdem die beste Lösung, um sich zu schützen?
Also auf jeden Fall längerfristig kann das auf keinen Fall nur damit gelöst werden. Also klar, Schutzmaßnahmen braucht's, weil unsere gesamte Infrastruktur so angelegt ist, dass man nicht einfach alles der Natur überlassen kann. Das ist ja logisch. Aber was eben jetzt mittlerweile stattfindet, ist, dass man eben dann auch ausrechnet, wie aufwendig oder wie teuer ist der Schutz. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, das ist im Prinzip nicht mehr leistbar, dann kommt es dazu, dass man sagt, okay, also bestimmte Familien müssen aus ihren Häusern raus und müssen sich einen neuen Platz suchen, weil diese Häuser sind zu gefährlich.
Wie geht damit die Bevölkerung dann um? Das sind ja wirklich krasse Einschnitte ins Leben.
Kann man sich ja gut vorstellen, ne? Dass der Widerstand da groß ist und das auf viel Unverständnis stößt. Es gibt in der Schweiz ein System, dass jedes Haus versichert sein muss. Es gibt eine Pflichtversicherung dort. Und in dem Fall, wo dann ein Gutachterteam sagt, okay, ihr könnt da nicht mehr bleiben, es ist zu gefährlich, wird das Haus wie ein Totalschaden gewertet. Also die Versicherung bezahlt dann im Prinzip den aktuellen Marktwert. Aber ich meine, man kann sich das übertragen auf unsere Situation in Deutschland ja gut vorstellen. Also dann geh mal mit diesem Geld auf den Markt und versuch dir was Ähnliches zu beschaffen. Also da gibt es große Diskussionen und für die Betroffenen ist das sehr hart.
So Orte wie Garmisch-Partenkirchen beispielsweise, die leben ja auch vom Tourismus. Ich kann mir vorstellen, dass da dann dadurch natürlich auch eine Menge wegbricht, oder nicht, wenn dann Orte für den Tourismus geschlossen werden.
Wir können natürlich auch nicht alles entsiedeln, was potenziell irgendwie gefährlich ist. Ja? Wenn man sich jetzt gerade auch in den bayerischen Orten, in den Alpen, die Gefahrenkarten anschaut, dann sieht man, dass da oft ganz große Teile von Ortschaften in einem potenziellen Gefahrengebiet liegen. Also schaut euch Garmisch-Partenkirchen an, ist eine Ortschaft, die in einem Talkessel liegt, drumherum sind die Berge, von allen Seiten kommen die Bäche. Also da sind die Gefahren da und man redet aber auf der anderen Seite natürlich viel zu wenig darüber, bei uns insbesondere, weil das auch ein sehr heikles Thema ist. In dem Moment, wo ich da die Karten auf den Tisch lege und sage, okay, die und die Ortsteile oder Häuser, die sind alle potenziell gefährdet, dann schnellen etwaige Versicherungsprämien in die Höhe oder die Immobilienpreise sinken. Also da hängt ja ganz viel dran an so einem Thema.
Es geht immer auch um viel, viel Geld. Gibt es denn deiner Meinung nach einen günstigen Weg, das Problem in den Griff zu bekommen?
Also das Problem besser in den Griff zu bekommen, ist auf jeden Fall günstiger als zu warten, bis uns da immer mehr buchstäblich auf den Kopf fällt. Also denkt man nochmal ans Ahrtal, ne?
Und hier geht's um viel Geld. Mit einem Gesamtschaden von 46 Milliarden Euro war die Flut im Westen Deutschlands 2021 die zweitteuerste Naturkatastrophe der Welt.
Das sind ja Riesensummen, die dann am Ende auch irgendwie beglichen werden müssen. Bei jedem Hochwasser ist das der Fall. Also wir täten schon gut daran, viel mehr an den Schutz, also an die Prävention, an die Vorsorge zu denken. Und zur Vorsorge gehört halt auch dann zum Beispiel den Naturereignissen mehr Platz zu geben. Es geht dann zum Beispiel darum, dass Orte wie Garmisch-Partenkirchen, da gibt es immer noch so ein gewisses Band an großen Wiesen, das da zwischen der eigentlichen Ortschaft und dann eben diesen angrenzenden Bergen liegt. Solche Naturflächen, die dienen als Pufferräume im Prinzip, wenn irgendwelche Naturereignisse, also seien das jetzt Muren oder aber eben Sturzfluten auftreten, die abpuffern. Und wir müssten dringend damit aufhören, so wie in den vergangenen Jahrzehnten Flächen zu verbrauchen und uns gleichzeitig in der gesamten Entwicklung der Infrastruktur daran orientieren, wo die Gefahren herkommen und Räume lassen, der Natur Räume lassen.
Also wir wollen ja die Alpen auch nicht als komplett verbautes Gebäude erleben, sondern wir wollen die Alpen in der wilden Natur erleben.
Da gibt es jetzt auch bei uns interessante neue Techniken. In München an der Technischen Universität ist ein Spezialist für all diese Phänomene von Hangrutschungen, Hangslides.
Also Leute haben immer mehr Sicherheitsanspruch und die einzige Art, wie wir damit umgehen können zurzeit, sind eigentlich Frühwarnsysteme.
Und ich glaub, der Michael Krautplatter als Geologe forscht natürlich auch, was für Vorgänge da tatsächlich ablaufen. Er hat ein hochinteressantes Forschungslabor in einem alten Stollen oben am Gipfel der Zugspitze. Da geht es um diese Frage, wie das Eis aus den Felsen verschwindet. Und so eine Art Freiluftlabor, könnte man fast sagen, das sind gewaltige Murgänge, die an einem See an der Grenze zu Deutschland in Tirol, dem Plansee, aufgetreten sind. Und das Interessante dort ist, diese Muren, die laufen da seit der Eiszeit, also seit über 12.000 Jahren, immer durch die gleichen Bahnen in den See. Und da machen die mit verschiedenen Methoden Analysen, wie viel da jeweils runterkommt. Sie haben auch Bohrkerne genommen, da sind sie bis 4.000 Jahre zurückgegangen. Und die Ergebnisse bisher schauen eben so aus, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten sowohl die Häufigkeit dieser Schuttströme oder dieser Felsstürze dort als auch die Mächtigkeit, also wie viel Gestein darunter fällt, um das Zehnfache erhöht hat. Also das sind gewaltige Entwicklungen. Der Michael Krautplatter, der entwickelt gerade so einen Laser und der kommt jetzt auch bei Garmisch-Partenkirchen zum Einsatz.
Wenn die Rutschung auf uns zukommt, dann würde der Laser den Abstand messen und er würde eine Warnung auslösen. Das läuft über das normale Handynetz. Das heißt, wir kriegen dann eine SMS.
Und wenn dann diese Nachricht eben vom Frühwarnsystem gesendet wird, dann ist man in der Lage, entsprechend darauf zu reagieren und zu sagen, okay, die und die Anwohner müssen jetzt dringend aufpassen oder wir fahren da zum Beispiel mit zwei Baggern hin und können dann sofort diesen Bach ausbaggern, wenn da jetzt viel Bäume und Schlamm und Schutt hineinrutschen und das Ganze stauen und blockieren könnten, sodass dann wieder so eine riesen Flutwelle entsteht.
Mit Laser unter anderem, das klingt natürlich sehr futuristisch. Wie praktikabel, wie umsetzbar schätzt du das ein?
Ja, die Entwicklung ist da sehr schnell und nach bisherigen Erkenntnissen, also gerade auch in der Schweiz und in Österreich gibt es ähnliche Systeme schon etwas länger, funktioniert das mittlerweile punktgenau. Also in dem Fall ist es so, dass auf der einen Seite der Schlucht steht dieser Laser und schickt einen festen Strahl auf einen Reflektor, der in einem rutschgefährdeten Bereich an einem markanten Platz befestigt ist. Und sobald sich dieser Reflektor bewegt, wird der Alarm ausgelöst.
Jetzt ist es natürlich das eine, was die Wissenschaft macht, welche neuen Methoden entwickelt werden. Das andere ist natürlich aber auch, was die Politik mit dem Thema macht. Wie geht die Politik damit um?
Fahrlässig, würde ich mal so sagen, weil auch die Menschen viel zu wenig darauf vorbereitet werden, dass wir hier möglicherweise in eine neue Fragestellung geraten, weil eben vielleicht nicht mehr alle Symptome so einfach ausgeglichen werden können. Also Beispiel sind Hochwassergeschichten. Ja, das erste Bild ist immer, dass dann eine Landesmutter oder ein Landesvater bei den Betroffenen ist in Gummistiefeln und Regenklamotten und dann versprochen wird, dass man sich also sofort auf unbürokratische, schnelle Hilfe konzentriert und so weiter und dass die Schäden schon irgendwie ausgeglichen werden. Und das andere ist natürlich eben dieses Thema Klimaschutz, Klima- und Naturschutz, muss man sagen, das wieder völlig hinten angestellt worden ist. Je länger wir so weitermachen wie bisher und uns der Klimaschutz auch eher nachrangig interessiert, desto massiver werden sich diese Konsequenzen auswirken. Also es gibt da mittlerweile auch wirklich viel naturwissenschaftliche Forschung, sowohl was die Entwicklung dieser besonderen Wetterlagen betrifft, die oft sehr punktuell dann ganz extrem ausfallen, als auch was eben diese Steigerung von Murgängen, Felsstürzen, Schlammlawinen und so weiter gibt. Also das sind alles naturwissenschaftlich belegte Fakten mittlerweile, die uns also wie ein Ausrufezeichen eigentlich in der Landschaft stehen und sagen, also wir müssen uns da viel mehr an die Natur anpassen und wir dürfen diese Schritte zum Klimaschutz hin, die jetzt wieder so ein bisschen nach hinten verschoben werden, also die müssen wir dringend wieder aufgreifen.
Ich habe aber auch immer den Eindruck, wenn es um Klimaschutz geht, auch wenn ich dir so ein bisschen zuhöre, es hat dann immer auch leicht so einen aktivistischen Touch, findest du nicht?
Ja, seltsamerweise ist es dazu gekommen, dass man also Klimaschützer, dass das als Protestbewegung verstanden wird. Also bei Naturschützern finde ich es besonders krass, ja. Ganz viele machen das ehrenamtlich. Die pflegen auch Blumenwiesen oder sonst wertvolle Naturgebiete und opfern ihre Freizeit, verhalten sich so, dass sie möglichst schonend mit allem umgehen. Und dann werden sie in eine Ecke gestellt, so als die Neinsager und Verhinderer. Ich finde das ganz erstaunlich im Sinne von seltsam.
Jetzt leben wir mit dem Klimawandel, aber es ist tatsächlich so, dass ich so den Eindruck habe, dass sich die Menschen oder unsere Gesellschaft, in der wir hier in Deutschland leben, daran gewöhnt hat und jetzt dealt man eben damit.
Es liegt ein psychologisches Problem dahinter, ja. Das ist die kognitive Dissonanz letzten Endes. Also ich glaube, dass es ganz vielen bewusst ist, dass sie da ein bisschen mehr tun sollten oder wir auch als Gesellschaft mehr tun sollten. Aber man fährt natürlich gern in Urlaub, man macht das gerne und so weiter. Und diesen Widerspruch, den schon viele zumindest irgendwie untergründig so ein bisschen wahrnehmen, diesen Widerspruch wollen halt viele nicht. Ja? Kein Mensch, glaube ich, lebt ohne bestimmte Widersprüche oder Konflikte in der Art seines Lifestyles. Und es ist aber ja nichts damit gewonnen, wenn ich das dann künstlich vereinfache. Also viel, viel besser ist ja, dass man sich klar macht, dass man darüber redet und dann versucht, einen Schritt weiterzukommen. Und jeder findet da Möglichkeiten, die auf dem Niveau, wo wir momentan sind, vielen auch gar nicht besonders wehtun.
Dann, Georg, ist natürlich hinten raus noch meine große Frage. Werde ich in den nächsten 5 Jahren noch in die Alpen können, um zu verreisen?
Ja, natürlich. Es ist ja auch wichtig, dass viele Menschen in die Alpen gehen, damit sie das auch sehen und sich das bewusst machen. Das wäre natürlich noch so ein ganz wichtiger Grund, ja, dass man dabei halt auch so ein bisschen erlebt, aha, das kommt auf uns zu. Es wird sicherlich dazu kommen, dass es, das ist ja jetzt schon der Fall, gefährlicher wird. Also alle, die gerne wandern oder bergsteigen, die haben das vielleicht schon erlebt. Ansonsten müssen sie sich darauf einstellen. Wir hatten gerade im Allgäu an einem ganz beliebten Berg, wo viele raufgehen, das Rubihorn bei Oberstdorf, so einen Bergrutsch oben dort, da ist jetzt der ganze Weg weg. Und einige mussten dann von der Bergwacht gerettet werden, weil das ist jetzt alles total absturzgefährdet. Also das sind Dinge, die passieren jetzt auch immer öfter und damit wird man sich konfrontieren müssen. Aber noch wichtiger eben, gerade in den Bergen und in den Alpen, also gerade dort sieht man, was los ist und gerade dort muss man jetzt eigentlich vorgehen. Diese Orte in den Alpen, die sind wie so ein Labor für uns, wo man ausprobieren kann, wo wir ausprobieren können, wie man vielleicht etwas naturangepasster oder besser im Einklang mit der Natur leben kann. Da haben gerade die Alpenorte eine riesige Erfahrung. Man muss sich vorstellen, über Jahrhunderte in der Entwicklung waren die Leute, die in den Dörfern gelebt haben, immer voll auf sich gestellt. Jeder musste immer darauf gucken, okay, wir können nur das verbrauchen, was wir hier haben im Tal. Wir müssen gucken, dass die Natur in Ordnung bleibt, damit unsere Kinder dann auch wieder da leben können. Also so Geschichten wie an die neue Generation denken, an die Kinder denken, mit Ressourcen sparsam umgehen, Ressourcen sinnvoll einsetzen oder auch dieses Wiederverwenden von Materialien, Recycling, Upcycling, also was Neues draus machen. Also wenn meine Lodenjacke oder meine Hosen kaputt sind, dann kann ich immer noch warme Hausschuhe aus diesen Resten machen und so weiter. Also da gibt's ganz viel, was man dort schon gemacht hat, wo ich sehe, das sind alles Techniken, die wir heute überall in unserer Gesellschaft brauchen, damit wir da besser mit allem umgehen.
Georg, ich danke dir für die wirklich eindrücklichen und wirklich sehr, sehr spannenden Bilder und Eindrücke aus den Alpen.
Sehr gerne. Servus.
Georg Bayerle ist langjähriger Bergexperte beim Bayerischen Rundfunk. Seine BR-Story, Muren und Sturzfluten, Alpenorte kämpfen um ihre Zukunft, findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek. Und den Link dazu, den stellen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. Autor der Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Lukas Waschbüsch. Produktion Laura Picerno, Christiane Gerhäuser-Kamp und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich aber noch einen Podcast-Tipp für euch, passend zum Thema. Bergfreundinnen ist der Podcast für euer Leben mit den Bergen. Die drei Bergfreundinnen, Kadi, Lisa und Toni, sind in vielem verschieden. Was sie teilen, ist ihre Leidenschaft für die Berge. Im Podcast geht es darum, sich gegenseitig zu motivieren, zu unterstützen und darum, am Gipfel neue Energie zu tanken. Für die nächste Tour und fürs ganze Leben. Die drei nehmen euch mit nach draußen, treffen andere inspirierende Bergsportlerinnen, teilen praktische Tipps und erzählen spannende Geschichten vom Berg. Die Bergfreundinnen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.